Hallo und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Ringvorlesung Ein Virus verändert die Welt. Göttinger Wissenschaftlerinnen zur Corona-Pandemie. Mein Name ist Regina Lange. Ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Universität Göttingen und ich begleite gemeinsam mit meinem Kollegen Ben Bühring jeweils im Wechsel diese Veranstaltungsreihe. Unser heutiges Thema lautet die Corona-Krise. Die Rolle von Medien, Politik und Wissenschaft aus Sicht der Deutschen. Den Vortrag hält Professor Dr. Senja Post. Senja Post, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Senja Post ist seit Oktober 2018 Professorin für Wissenschaftskommunikation in den Lebenswissenschaften in der Fakultät für Agrarwissenschaften an der Universität Göttingen. In ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit konzentriert sie sich auf die Wissenschaftskommunikation in polarisierten politischen Debatten. Und sie schaut auch dabei auf die Dynamiken öffentlicher Kontroversen, bei denen sie unter anderem die Medienwirkungen analysiert. Auch wenn wir aktuell jetzt mittlerweile in einer Phase der Lockerungen sind, Corona war und ist das Thema Nummer eins in den Nachrichten seit Monaten. Lange Zeit war es auf den Titelseiten der Zeitungen, in den Nachrichten, in Talkshows, in Funk und Fernsehen quasi omnipräsent. Kaum jemand kennt nicht den NDR-Podcast von Christian Drosten. Und natürlich gibt es etliche und zum Teil auch sehr spannende und informative Beiträge in den verschiedenen sozialen Medien. Gleichzeitig gab und gibt es jedoch auch Kritiken an der Personalisierung Einzelner zu Helden oder an inszenierten Konfrontationen in Talkshows, bei denen es so scheint, als würde es mehr um Machtfragen als um Sachfragen gehen. Wie also gehen die Medien mit der Corona-Krise um? Bieten sie uns präzise, sachliche und informative, verantwortungsvolle Informationen? Und welche Rolle spielt der Journalismus in der Auseinandersetzung mit der Pandemie und mit ihren Folgen? Ordnet er die Nachrichten, die wir hören wollen, ordnet er sie kritisch ein? Oder ist es eher so, dass im Journalismus teilweise auch durch die Berichterstattung Ängste geschürt wurden? Versagen die Medien da, indem sie zu informativen Brandbeschleunigern werden? Um diese und viele weitere Fragen soll es im heutigen Vortrag gehen. Frau Post, ich übergebe an Sie.
Ja, vielen Dank, Frau Lange. Herzlich willkommen zu der Ringvorlesung. Es ist immer noch gewöhnungsbedürftig, hier ohne Publikum zu sprechen und sich das vorzustellen, aber das wird ja allen Vorrednern auch so gegangen sein. Die Krise war zunächst eine große Herausforderung, eine persönliche Herausforderung auch für unser Team. Wir waren gerade zusammengekommen als Team, also wir sind noch ein sehr frisches Team. Wir waren gerade komplett, wir kannten uns alle noch nicht so richtig und dann kam der sogenannte Lockdown und das Homeoffice. Und wir standen vor der Frage, wie können wir jetzt den Draht zueinander behalten, wie können wir uns kennenlernen. Und dann haben wir relativ spontan entschlossen oder relativ schnell uns entschlossen, eine Studie durchzuführen, eine Befragung der Deutschen, wie sie die Corona-Krise und die Wissenschaftskommunikation in der Corona-Krise wahrnehmen. Und da das wunderbar funktioniert hat, möchte ich diesen Vortrag nicht beginnen, ohne zumindest mal die Gesichter auch hinter dieser Studie zu zeigen und die Namen zu nennen. Also das sind Mareike Lohhöfner und Nils Bienzeisler, meine beiden Mitstreiter. Aber natürlich hat die Corona-Krise nicht nur persönliche Herausforderungen für uns alle gebracht, sondern natürlich in erster Linie gesellschaftliche Herausforderungen und für die Wissenschaft, die Politik und die Medien, deren Handeln ja maßgeblich das Krisengeschehen auch mit beeinflusst hat. Und Vertreter aus diesen gesellschaftlichen Systemen, also aus der Wissenschaft, aus den Medien, aus der Politik, wurden im Verlauf der Krise ja auch hart kritisiert. Medien wurde vorgeworfen, dass sie dramatisieren oder dass sie verharmlosen. Politikern wurde vorgeworfen, dass sie zu früh in den Lockdown gegangen sind oder zu spät in den Lockdown gegangen sind, zu früh oder zu spät über Lockerungen debattiert haben. Wissenschaftlern wurde zum Beispiel vorgeworfen, dass sie immer ihre Meinung ändern und so weiter. Und man hatte auch den Eindruck, dass manche Akteure im Verlauf der Krise erst ihre Rollen gefunden haben. Ich erinnere mich zum Beispiel relativ früh während der Kontaktsperre, also das muss so Mitte März gewesen sein, an eine Talkshow, in der Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, aufgetreten ist und in der auch Alexander Kekulé, ein Pandemie-Experte, anwesend war. Und Armin Laschet wurde in dieser Talkshow dafür kritisiert, dass die Schulen erst zu spät geschlossen wurden, also dass die Politik da zunächst gehadert hat. Und Armin Laschet hat zunächst diese Kritik sehr vehement von sich gewiesen, mit dem Hinweis und mit dem Vorwurf, die Virologen hätten ja so lange gesagt, dass Schulschließungen nicht notwendig sind. Und das wiederum ließ in derselben Talkshow Alexander Kekulé nicht auf sich sitzen, der dann darauf hinwies, dass Virologen nicht dazu da sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass das Politiker machen müssen und dass Politiker das auch unter Ungewissheit machen müssen und dass Politiker dafür abgewählt oder wiedergewählt werden können, dass Virologen das nicht können. Ich fand es bemerkenswert, dann einige Wochen später ein Zitat von Armin Laschet zu hören, und das wurde dann auch in vielen verschiedenen Medien wiedergegeben. Das Zitat, also diese Aussage, hatte er im Interview mit dem Deutschlandfunk gegeben. Und zwar sagte er dort: Mir sagen nicht Virologen, welche Entscheidungen ich zu treffen habe. Und ich habe mich natürlich gefragt, ob diese Aussage mit der Vorgeschichte, also das, was ich jetzt als Vorgeschichte darstelle, vielleicht war es ja gar keine Vorgeschichte aus der Sicht von Armin Laschet, aber mir ist das eben aufgefallen. Und ich habe mich gefragt, ob Armin Laschet mit seiner ersten Anklage gegenüber der Wissenschaft, also wir Politiker haben uns falsch verhalten, weil ihr Virologen uns ja falsche Informationen gegeben habt, ob er ein verkürztes Modell von dem Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft im Kopf gehabt hat. Und dieses Modell könnte ungefähr so aussehen, nämlich die Vorstellung, dass wissenschaftliche Erkenntnis eindeutige Vorgaben für politische Entscheidungen geben könnte. Also zum Beispiel, dass eine Studie zur Infektiosität von Kindern eindeutig beantworten kann, ob Kitas jetzt geschlossen oder geöffnet werden sollten. Es gibt einige Wissenschaftstheoretiker, die sich mit dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik beschäftigt haben und die ein solches Modell als ein naives Verständnis von dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik kennzeichnen würden. Es ist naiv, weil es einige Inkompatibilitäten gibt zwischen Wissenschaft und Politik. Zum Beispiel, weil zur wissenschaftlichen Betrachtungsweise, zur wissenschaftlichen Lesart immer auch die wissenschaftliche Ungewissheit mit dazugehört. Also nach einer Studie, das haben wir ja auch als Medienbeobachter ziemlich gut veranschaulicht bekommen in den vergangenen Wochen, aus einer Studie zur Infektiosität von Kindern wissen wir noch nicht, was eigentlich Sache ist im Infektionsgeschehen. Also welche Rolle Kinder bei der Übertragung des Virus spielen. Da braucht es erst noch einige Untersuchungen, die die Befunde bestätigen, vielleicht auch spezifizieren, nochmal einige Differenzierungen machen und so weiter. Aber Politik kann manchmal so lange nicht warten. Also Politik ist gezwungen zu handeln, manchmal auch ohne die Antworten, die sie sich von der Wissenschaft vielleicht erhoffen. Also das heißt, die Wissenschaft kann oft gar nicht die Antworten geben, die Politiker sich erhoffen. Zu der wissenschaftlichen Betrachtungsweise gehört auch, verglichen mit der Politik zumindest, eine isolierte Betrachtungsweise. Virologen interessieren sich zum Beispiel für die Effekte von Schulschließungen auf das Infektionsgeschehen. Für Politiker wäre das ein viel zu verkürzter oder verengter Blick. Politiker müssen sich natürlich auch um Nebeneffekte, wenn man es Nebeneffekte nennen möchte, beschäftigen, nämlich die Effekte der Schulschließungen auf das Infektionsgeschehen, aber auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf die Lasten von Familien und so weiter. Und das sind Gründe, weshalb man eigentlich zutreffender sagen muss, dass wissenschaftliche Erkenntnis es vermag, Handlungsoptionen aufzuzeigen, aber Wissenschaft kann nicht eindeutige Vorgaben für die Politik machen. Und uns hat eben interessiert in unserer Befragung, wie sehen eigentlich die Deutschen das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik? Bevor wir auf die Sichtweisen der Deutschen kommen, lassen Sie uns jetzt nochmal einen Blick auf die Medien werfen. Auch die Journalisten standen vor vielen Herausforderungen. Und die Medien wurden auch sehr stark kritisiert, gerade in der ersten Hälfte des Lockdown. Also es gab viele Medienexperten, Medienforscher, die zum Beispiel gesagt haben oder kritisiert haben, dass die Medien viel zu einseitig berichtet haben. Also zum Beispiel nur wenige Wissenschaftler zu Wort haben lassen, also sehr prominent, und dass viele Wissenschaftler, die auch etwas hätten sagen können, zu wenig zu Wort gekommen sind. Das war einer der Kritikpunkte, die man hören konnte. Ob diese Kritik zutrifft oder nicht, das können wir jetzt noch gar nicht beantworten, weil quantitative Untersuchungen über die Berichterstattung jetzt noch gar nicht vorliegen. Aber was wir sagen können, ist, dass es auch zwischen dem Journalismus und der Wissenschaft eine grundlegende Inkompatibilität gibt. Und zwar ist das auch hier, also es gibt mehrere Inkompatibilitäten, aber eine wichtige ist auch hier der Umgang mit Ungewissheit. Ich hatte schon gesagt, Ungewissheit gehört zur Lesart wissenschaftlicher Erkenntnis mit dazu. Also wenn man einen wissenschaftlichen Befund hat, steht immer in Klammern, ob sich das morgen bewahrheitet, wissen wir nicht. Oder das, was wir jetzt hier rausgefunden haben, basiert auf ganz vielen Vorannahmen. Journalisten dagegen streben häufig nach definitiven Fakten, nach eindeutigen, runden Geschichten. Das verdeutlicht ganz gut eine Befragung von Journalisten und Wissenschaftlern, die 2011 durchgeführt wurde. Und zwar wurden die Berufsvertreter hier zu ihrem jeweiligen Beruf gefragt, und zwar danach, was in ihrem jeweiligen Beruf einen guten Bericht oder einen guten wissenschaftlichen Aufsatz ausmacht. Und wir sehen hier, dass Wissenschaftler, also deutlich mehr Wissenschaftler als Journalisten, glauben, ein guter Bericht diskutiert, wie verlässlich eine Erkenntnis ist. Oder ein guter Bericht macht deutlich, wo noch Recherche, beziehungsweise aus Sicht der Wissenschaft, wo noch Forschungsbedarf ist. Das waren jeweils viel weniger Journalisten, die hier zugestimmt haben. Umgekehrt meinten viel mehr Journalisten als Wissenschaftler, dass ein guter Bericht keine ungeklärten Fragen aufkommen lässt. Also hieran kann man so ein bisschen die Inkompatibilität von Wissenschaft und Journalismus verdeutlichen. Und auch hier interessierte uns, welche Erwartungen hatten eigentlich die Menschen an Journalisten? Wollten die Menschen über wissenschaftliche Ungewissheit informiert werden oder wollten sie vielmehr definitive Fakten haben? Wir haben uns natürlich auch gefragt, wovon könnten die Erwartungen, also wir haben uns nicht nur gefragt, wie sehen die Erwartungen der Menschen aus, sondern auch, wovon können die Erwartungen der Menschen eigentlich abhängen? Und da haben wir auf der Grundlage der Literatur als einen Faktor herausgearbeitet, das Wissenschaftsverständnis der Menschen. Die Menschen haben zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Wissenschaft eigentlich ist oder was wissenschaftliche Erkenntnis ist. Also wissen die Menschen eigentlich, dass wissenschaftliche Ungewissheit zur wissenschaftlichen Lesart, sag ich mal, dazugehört, also dass wissenschaftliche Erkenntnis immer ein Stück weit ungewiss ist. Wissen das die Menschen oder wissen das nicht? Manche wissen das, manche wissen das nicht. Also Das Wissenschaftsverständnis haben wir uns angeschaut und dann haben wir überlegt, auch das Informationsbedürfnis der Menschen könnte eine Rolle spielen oder könnte ausschlaggebend dafür sein, was die Menschen eigentlich von Wissenschaft, Politik und Journalismus in der Krise erwarten oder erwartet haben. Und man kann die Menschen grob in zwei Gruppen unterteilen. Das ist jeweils von Situation zu Situation unterschiedlich, aber es gibt typischerweise Menschen, die präferieren eindeutige, verbindliche Informationen. Und dann gibt es Menschen, die finden das, die haben ein Bedürfnis nach einer eigenen Urteilsbildung. Also die denken gerne nach, die haben auch gerne widersprüchliche Informationen, weil ihnen das hilft, eine eigene Urteilsbildung voranzutreiben, also sich selbst ein Bild zu machen. Wir haben also gefragt, welche Erwartungen hatten die Menschen in der Corona-Krise an die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik? Welche Erwartungen hatten sie an Journalisten? Und wir haben vermutet, dass das jeweils mit ihrem Wissenschaftsverständnis und ihrem Informationsbedürfnis zusammenhängt. Und wir haben gefragt, wie zufrieden waren die Menschen mit der öffentlichen Kommunikation in der Corona-Krise und wie hing das wiederum mit ihren Erwartungen zusammen. Wir haben dazu eine Online-Befragung der deutschen Internetnutzer durchgeführt und diese Befragung war repräsentativ für die deutsche Bevölkerung nach den Kriterien Alter, Geschlecht, annähernd auch dem Bildungsgrad und dem Bundesland ihres Erstwohnsitzes. Wir haben die Befragten nach ihrem Wissenschaftsverständnis gefragt. Und zwar haben sie mehrere Aussagen vorgelegt bekommen und 5 Aussagen davon die charakterisierten ein naives Wissenschaftsverständnis oder ein naives Faktenverständnis, kann man vielleicht sagen. Das waren insgesamt 5 Aussagen, die die Befragten auf einer 5-stufigen Skala von Stimme nicht zu bis Stimme zu beurteilen sollten. Und das waren zum Beispiel solche Aussagen, also damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, was wir mit naiven Fakten oder naiven Wissenschaftsverständnis meinen. Also das waren zum Beispiel so Aussagen wie, in der medizinischen Forschung gibt es für die meisten Probleme eine klare Antwort. Oder wenn Mediziner an einem Problem forschen, finden Sie auf nahezu alle Fragen eine richtige Antwort. Wir haben weiter auch Ihr Informationsbedürfnis in der Corona-Krise erhoben und wir haben den Befragten jeweils 2 Aussagen vorgelegt, die Sie auch beurteilen sollten, also ob Sie zustimmen oder nicht zustimmen. Das war einmal das Bedürfnis nach eindeutiger Information. Also das war zum Beispiel die Aussage, ich wollte eindeutige Expertenmeinungen, auf die ich mich verlassen kann. Und dann haben wir erhoben das Bedürfnis nach eigener Urteilsbildung. Das war zum Beispiel die Aussage, ich habe nach verschiedenen Meinungen gesucht, um mir mein eigenes Urteil zu bilden. Und wir haben natürlich, abgesehen von dem Wissenschaftsverständnis und dem Informationsbedürfnis, auch erhoben, welche Erwartungen die Menschen an Politik und Wissenschaft hatten und welche Erwartungen sie an Journalismus hatten. Aber auf diese Fragen gehe ich später detaillierter ein, deswegen sehen Sie die hier nicht. Bevor ich jetzt an die Ergebnisse komme, müssen wir zunächst uns vergegenwärtigen, wann wir die Befragung durchgeführt haben. Denn wir werden uns alle erinnern, in der Krise und vor allem während der Kontaktsperren überschlugen sich die Ereignisse. Also das Geschehen war rasend schnell. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wir haben eine Einmalbefragung durchgeführt und natürlich sind die Antworten auch sehr stark von der damaligen Situation abhängig. Das können wir auch zum Schluss noch diskutieren. Also wann haben wir diese Befragung durchgeführt? Das war über Ostern. Wir haben gestartet am Nachmittag von Gründonnerstag, also im Prinzip richtig ging es erst Karfreitag los und wir haben bis 11 Uhr an dem Dienstag nach Ostern noch nacherhoben. Also da wurde noch vereinzelt nacherhoben. Im Prinzip kann man sagen, von Karfreitag bis Ostermontag lief diese Befragung. Und was war das nochmal für eine Phase? Das war gut ein Monat, nachdem es die deutschlandweiten Schließungen von Einkaufsläden, Bars, Clubs, Theatern und Schulen und so weiter gegeben hat. Es war kurz bevor die Reproduktionsrate das erste Mal unter den kritischen Wert von 1 gesunken ist. Es war kurz vor den ersten Lockerungen und kurz vor den ersten offenen Diskussionen auch des Corona-Kabinetts darüber, wann weitere Lockerungen zu erwarten sind. Es hat kurz vor Beginn der Befragung hat es die ersten Debattenanstöße gegeben und auch während die Befragung lief, eben die ersten Debattenanstöße, dass man auch gesellschaftliche Folgen betrachten muss und nicht nur das Pandemiegeschehen in der Corona-Krise. Zunächst mal zur Frage, wie zufrieden waren die Menschen mit der öffentlichen Kommunikation? Wir haben gefragt, mal alles in allem, wie zufrieden sind sie mit der Medienberichterstattung und der öffentlichen Kommunikation von Politikern und Wissenschaftlern in der Corona-Krise? Wir sehen, dass deutliche Mehrheiten mit der Kommunikation der Wissenschaftler, der Politiker und auch mit der Medienberichterstattung alles in allem zufrieden waren. Viele hatten differenzierte Sichtweisen, also die haben die Mitte auf der fünfstufigen Skala angekreuzt und nur Minderheiten waren unzufrieden. Jetzt gibt es eine interne Konsistenz in dem Antwortverhalten bei diesen Fragen. Das bedeutet, dass viele derjenigen, die gesagt haben, dass sie sehr zufrieden sind mit der öffentlichen Kommunikation der Wissenschaftler, auch zufrieden waren mit der Kommunikation der Politiker und auch zufrieden waren mit der Medienberichterstattung. Und viele derjenigen, die unzufrieden mit dem einen waren, waren auch mit den beiden anderen unzufrieden. Deshalb ist es statistisch gerechtfertigt, diese drei Aussagen zusammenzufassen, also einen Mittelwert zu berechnen. Und das haben wir auch gemacht. Das heißt, im Folgenden werde ich nicht mehr die öffentliche Kommunikation der Wissenschaftler, der Politiker und die Urteile zur Medienberichterstattung getrennt ausweisen, sondern ich werde nur noch von Zufriedenheit mit der öffentlichen Kommunikation sprechen. Aber hier wissen Sie jetzt, was dahinter steckt. Was waren die Erwartungen an Politiker und Virologen? Auch das haben wir auf einer fünfstufigen Skala anhand mehrerer Aussagen abgefragt. Sie sehen hier übrigens, wie auch auf der Folie vorher, die fünfstufige Skala als dreistufige Skala. Also wir haben die Skalenpunkte Stimme eher zu und Stimme voll zu zusammengefasst, wie auch die Skalenpunkte für Stimme nicht zu, also Stimme eher nicht zu und Stimme überhaupt nicht zu. Wir sehen hier große Mehrheiten der Menschen, meinten, dass bevor Politiker Entscheidungen treffen, sollten sie das von medizinischen Forschern absichern lassen. Medizinische Forscher sollten Politikern eindeutig sagen, was in der Krise zu tun ist. Medizinische Forscher sollten sich dafür einsetzen, dass Politiker ihre Empfehlungen auch umsetzen. Und Politiker sollten die Empfehlungen von medizinischen Forschern unbedingt umsetzen. Auch noch eine absolute, nein, es ist eine relative Mehrheit der Befragten meinte, wenn medizinische Forscher Politiker in der Krise falsch beraten, sollten die Forscher dafür zur Verantwortung gezogen werden. Das meinten aber längst nicht so viele, wie zum Beispiel, dass Virologen die Entscheidungen von Politikern absichern sollten. Bei den ersten vier Aussagen lag wieder eine große Konsistenz vor. Deswegen haben wir auch diese Aussagen per Mittelwert zusammengefasst. Und wir sprechen im Folgenden von der Erwartung, dass die Wissenschaft die politische Entscheidungsfindung dominieren sollte. Was waren die Erwartungen an Journalisten? Auch hier sehen wir zunächst große Mehrheiten. Also man kann fast sagen, also fast niemand stimmte nicht zu, dass Journalisten sich in der Corona-Krise weitgehend an sichere Fakten halten sollten. Also die meisten haben das von Journalisten erwartet. Die meisten haben auch erwartet, dass Journalisten vorrangig solche Experten zu Wort kommen lassen sollten, die möglichst sichere Aussagen machen können. Und etwas weniger Zustimmung gab es bei den Aussagen, dass Journalisten kritisch sein sollen und kritisch hinterfragen sollen. Also dass Journalisten politische Maßnahmen kritisch hinterfragen sollen und dass Journalisten die Empfehlungen von Virologen zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Virus kritisch hinterfragen sollten. Wir hatten hier jeweils bei zwei Aussagen eine hohe interne Konsistenz. Deswegen haben wir jeweils zwei Aussagen zusammengefasst und wir sprechen im Folgenden von der Erwartung an Journalisten, dass sie sichere Fakten berichten und die Erwartung an Journalisten, dass sie kritisch hinterfragen sollten. Jetzt zur Frage, wovon eigentlich die Erwartung der Menschen an, also an die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft abhängen und an ihre Erwartung an Journalisten. Also einmal an die Erwartung, dass Journalisten eindeutig berichten sollten und an ihre Erwartung, dass Journalisten kritisch hinterfragen sollten. Und hier kommen wir jetzt wieder auf die Variablen zurück, die ich anfangs genannt habe, nämlich das Wissenschaftsverständnis der Menschen und das Bedürfnis der Menschen einerseits nach eindeutigen Informationen und das Bedürfnis der Menschen nach einer eigenen Urteilsbildung. Fragen wir mal anders, nicht wovon hängen die Erwartungen ab, sondern drehen wir die Frage mal um, dann können wir das etwas systematischer jetzt mündlich behandeln. Wer hatte eigentlich welche Erwartungen? Also welche Erwartungen hatten Menschen, die ein mehr oder weniger naives wissenschaftliches Faktenverständnis hatten? Also zum Beispiel die Vorstellung hatten, dass Wissenschaftler immer zu einer richtigen Antwort kommen. Oder meistens. Befragte, die also so ein Wissenschaftsverständnis hatten, die meinten ganz besonders stark, dass Wissenschaftler die politische Entscheidungsfindung dominieren sollten. Und sie meinten aber, das ist nur ein ganz schwacher Einfluss, deswegen haben wir den hier in Klammern gesetzt. Die meinten, dass, also tendenziell, dass Journalisten eindeutig berichten sollten. Menschen, die ein Bedürfnis nach eindeutigen Informationen hatten, auch die glaubten, die hatten die Erwartung, dass Wissenschaftler die politische Entscheidungsfindung dominieren sollten. Und sie hatten die Erwartung, dass Journalisten eindeutig berichten sollten. Und sie hatten gerade nicht die Erwartung, also sie lehnten es ab, dass Journalisten kritisch hinterfragen sollten. Und bei den Befragten, bei den Personen, die ein Bedürfnis nach eigener Urteilsbildung haben, also bei den Menschen, die auch widersprüchliche Informationen gerne nutzen, um sich eine eigene Meinung zu bilden, war es gerade umgekehrt. Die erwarteten von Journalisten, dass sie kritisch hinterfragen sollen, Wissenschaftler und Politiker. Und sie erwarteten gerade nicht, dass die Wissenschaftler die politische Entscheidungsfindung dominieren sollten. Und wer war jetzt zufrieden mit der öffentlichen Kommunikation? Also wovon hing die Zufriedenheit ab? Da können wir sagen, zufrieden waren Menschen, die ein naives wissenschaftliches Faktenverständnis hatten. Das waren Menschen, die ein Bedürfnis nach eindeutiger Information hatten. Und das waren Menschen, die die Erwartung hatten, dass Wissenschaftler die politische Entscheidungsfindung dominieren oder stark beeinflussen sollten. Und das waren Menschen, die die Erwartung hatten, dass Journalisten eindeutig berichten sollten. Unzufrieden mit der Berichterstattung waren dagegen Menschen, die die Erwartung hatten, dass Journalisten die Wissenschaft und die Politik kritisch hinterfragen sollten. Und Personen, die diese Erwartung hatten, dass Journalisten kritisch hinterfragen sollten, das waren eben gerade die Menschen, die Personen, das hatten wir auf der Folie vorher gesehen, die ein starkes Bedürfnis haben, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Das heißt, fassen wir nochmal zusammen, inwieweit die Menschen mit der öffentlichen Kommunikation in der Corona-Krise zufrieden oder unzufrieden waren, hing ab von ihrem Wissenschaftsverständnis. Also zufrieden waren Menschen, die ein eher naives Wissenschaftsverständnis hatten. Das waren Menschen, die ein Bedürfnis nach eindeutiger Information hatten. Und das waren Menschen, die erwarteten, dass Wissenschaftler einen sehr starken Einfluss, einen dominierenden Einfluss in der politischen Entscheidungsfindung haben sollten. Und die Erwartungen der Menschen an die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik sowie auch an Journalisten hingen wiederum auch von ihrem Wissenschaftsverständnis ab und auch von ihrem Informationsbedürfnis. Also Menschen mit einem naiven, mit einem sehr faktenorientierten Wissenschaftsverständnis, mit wenig Verständnis für wissenschaftliche Ungewissheit oder Ambiguität, erwarteten, dass Wissenschaftler politische Entscheidungsfindung dominieren sollten, und sie erwarteten, dass Journalisten eindeutige Informationen liefern. Das erwarteten auch Menschen mit einem Bedürfnis, Informationsbedürfnis nach eindeutigen Fakten, und im Gegensatz dazu Menschen mit dem Bedürfnis nach einer eigenen Urteilsbildung, die erwarteten gerade nicht, dass Wissenschaftler politische Entscheidungsfindung dominieren sollten, und sie erwarteten von Journalisten, dass sie kritisch hinterfragen sollten. Es gibt, glaube ich, einiges zu diskutieren. Es gibt einige Fragen, die jetzt offen sind. Das eine ist natürlich die Frage, inwieweit ist das Antwortverhalten der Situation geschuldet gewesen? Also haben die Menschen nicht ein viel stärkeres Bedürfnis zum Beispiel gehabt nach Gewissheit in einer ja noch sehr, sehr drastischen, sehr heißen Phase der Pandemie, als sie das unter normalen Umständen hätten? Daraus folgt auch die Frage, bestehen diese Zusammenhänge zwischen dem Wissenschaftsverständnis der Menschen und ihren Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik auch in anderen Kontexten? Also ist es zum Beispiel in der Corona-Krise jetzt immer noch so? Oder haben die Menschen vielleicht etwas dazugelernt oder ihre Sichtweisen revidiert? Vielleicht haben sie auch was über den wissenschaftlichen Prozess inzwischen gelernt. Der wurde ja auch sehr stark in den Medien dargestellt. Und natürlich die Frage, gibt es diese Zusammenhänge auch in ganz anderen Debatten? Dann eine gesellschaftlich relevante Frage ist, kann man eigentlich das Wissenschaftsverständnis der Menschen erhöhen und hätte das zur Konsequenz, dass sie differenzierter über Wissenschaft und Politik nachdenken und vielleicht auch debattieren können. Und dann muss man, glaube ich, also darauf möchte ich noch hinweisen, das Bedürfnis einiger Menschen, sich ein eigenes Urteil zu bilden, kann natürlich positive und negative Implikationen für den Umgang mit Wissenschaft haben. Die positive Implikation oder eine positive Implikation kann sein, Menschen, die ein starkes Bedürfnis eben haben, sich ein eigenes Urteil zu bilden, sind auch bereit oder sind in der Lage, Ungewissheiten psychisch auszuhalten. Also die genießen das sogar, Ambivalenzen auszuhalten. Und man kann vermuten, dass man solchen Menschen auch sehr gut Wissenschaft vermitteln kann. Wir wissen auch, dass solche Menschen sich sehr stark für Wissenschaft interessieren. Aber eine negative Implikation kann sein, und das ist eine offene Frage. Mir sind dazu keine Studien bekannt. Ich möchte es trotzdem zur Diskussion stellen. Es könnte sein, dass solche Menschen vielleicht auch ihre Fähigkeiten überschätzen. Denn Wir haben ja gesehen, Menschen mit einem Bedürfnis nach einer starken Urteilsbildung erwarten zum Beispiel von Journalisten, dass auch Journalisten Wissenschaftler kritisch hinterfragen. Und jetzt kann man fragen, wie geht das als Laie? Also als Laie kann ich Wissenschaftler nicht kritisch hinterfragen. Ich kann vielleicht den Einfluss der Wissenschaft auf die Politik als Laie, als politisch interessierte Beobachterin kritisch hinterfragen oder kritisch anmerken. Aber die Wissenschaft selbst kann ich schlecht beurteilen. Also kann ich gar nicht beurteilen, wenn ich Laie bin. Und das wäre eben meine Frage auch an unsere eigene Forschung in der Zukunft. Inwiefern überschätzen Menschen, die stark mitreden wollen, sich stark auch ein eigenes Urteil bilden wollen, vielleicht auch ihre eigene Fähigkeit, ihr eigenes objektives Wissen und das Wissen, was sie glauben zu haben. Das sind einige Punkte, die wir diskutieren können. Ich bin aber sicher, dass Sie noch ganz andere Punkte haben und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Post, für diesen interessanten und informativen Vortrag, der auch einmal mehr verdeutlicht hat, dass es letztlich an uns liegt, mit der gefühlten Fülle an Informationen umzugehen und daraus das für einen selber Richtige zu machen. Ich würde jetzt mal einfach mit einer ersten Frage gleich anfangen. Sie haben ja eben dargestellt, dass es letztlich auch stark vom jeweiligen, vom Typ oder vom Charakter auch abhängt, mit dem die Nachrichten und die Informationen, die uns angeboten werden, wie man damit umgeht und wie man auch es dann beurteilt. Diese Umfrage, die Sie erwähnten, die wurde ja in den Ostertagen, also zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Pandemie gemacht. Nun sind halt doch mittlerweile etliche Wochen, in denen wir lernen mussten, mit der Pandemie immer weiter auch zu leben. Und wir haben auch, glaube ich, alle die Nachrichten gehört, dass es auch sein kann, dass wir uns auf einen sehr viel längeren Zeitraum einstellen müssen, als das je gehofft wurde. Diese Zeit ist vergangen und es würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen, ob die Menschen durch diese Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, ob sie denken, dass insgesamt das Vertrauen in die Wissenschaft durch diese Krise gestärkt wurde und ob das größer ist als vor der Zeit, die wir bislang in dieser Corona-Krise erlebt haben.
Ja, also das ist eine relativ komplizierte Frage. Es gibt Befragungsdaten, die zeigen, dass das Vertrauen in Wissenschaft gestiegen ist in der Krise und es ist seitdem nicht wieder abgeflacht. Das zeigen zum Beispiel Daten von Wissenschaft im Dialog. Allerdings muss man sich bei solchen Daten immer fragen, was verstehen denn eigentlich die Menschen von Wissenschaft, wenn man sie das fragt? Und es gab eine Befragung auch vom Institut für Demoskopie Allensbach vor 4 Wochen schätzungsweise. Da gab es einen Anhaltspunkt dafür. Also auch da zeigte sich, das Vertrauen in Wissenschaft ist stark gestiegen. Es war aber auch eine Frage dabei, was die Menschen eigentlich von Wissenschaft erwarten. Und da hat man eben gesehen, die Menschen erwarteten eine sehr starke Anwendungsorientierung von Wissenschaft. Also Menschen glaubten und vertrauten der Wissenschaft oder einer Wissenschaft, die eindeutige Fragen geben kann. Und da muss man sich fragen eben, also man muss da immer differenzierter hingucken. Also ich glaube, ja, das Vertrauen in Wissenschaft ist gestiegen. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob das Vertrauen zum Beispiel in Grundlagenforschung, ob die Menschen, also in Grundlagenforschung gestiegen ist, ob die Menschen überhaupt wissen, was Grundlagenforschung ist.
Ja, die Frage, die stellt sich tatsächlich, weil es passiert an der Stelle eine Wissenschaft kommt auch in der Politikberatung in eine ganz neue Situation, die vor 20, 30 Jahren in dieser Form so eigentlich gar nicht gefordert wurde, glaube ich, kann man so sagen. Und es sind einerseits die Erwartungen, aber andererseits natürlich auch ist es eine Form von Autorität, die der Wissenschaft da auch dann jetzt zugewiesen wird. Und wenn man an die Inkompatibilität denkt, die Sie eingangs erwähnten, ist halt die Frage, wie gut sowas wirklich dann auch miteinander funktionieren kann. Also wie umfangreich Wissenschaft tatsächlich auch diese Funktion überhaupt wahrnehmen kann.
Also ich finde, in der Corona-Pandemie ist das wirklich ganz toll gelungen. Ich hatte eingangs gesagt, und dann habe ich nur das Beispiel Armin Laschet genannt, dass er also da so seine Rolle vielleicht gefunden hat oder dass sein Verständnis von Wissenschaft und Politik revidiert hat. Also dass er Wissenschaft nicht nutzen kann, um die Verantwortung oder instrumentalisieren kann, um die Verantwortung von sich zu schieben. Aber genauso konnte man auch bei prominent sichtbaren Virologen beobachten, wie im Verlauf der Zeit immer häufiger solche Dinge zu hören waren wie aus virologischer Sicht und auf der Grundlage dieser Studie muss man sich jetzt fragen, ob das und das sinnvoll ist. Aber wir sind nicht die gewählten Volksvertreter, das müssen Politiker entscheiden und da müssen auch Wissenschaftler aus ganz anderen Domänen noch zu Wort kommen lassen. Und das fand ich wirklich vorbildlich. Und ich habe Hoffnung, dass das auch tatsächlich ein Vorbild sein kann für andere Debatten, die sich eben durch eine sehr starke Verzahnung von Wissenschaft und Politik auszeichnen.
Ja. Sind jetzt einige Fragen hier auch schon gekommen und ich gebe Ihnen mal die erste weiter. Wie hoch war denn die Bereitschaft der Journalisten, sich an Ihrer Umfrage zu beteiligen? Interessierten die sich auch für Ihre Ergebnisse?
Ja, Journalisten. Also wir haben Journalisten nicht zu der Teilnahme gefragt. Das waren Normalbürger, also die waren die Adressaten unserer Befragung. Aber wir haben erste rein deskriptive Ergebnisse auch in einem kleinen Bericht veröffentlicht und da haben sich tatsächlich einige Journalisten für interessiert. Ja, die meisten haben sich allerdings für die Sichtweisen auf die Politik interessiert und gar nicht so sehr für die Sichtweisen auf den Journalismus.
Ja, ja. Letztlich auch das, womit Sie umgehen müssen, dann auch wieder in Ihrem Alltag halt. Ne? Eine andere Frage lautet, sollten wir mehr über die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis sprechen? Oder verlieren wir dadurch wieder Vertrauen, das ja so wichtig war in den letzten Monaten und auch an vielen Stellen tatsächlich aufgebaut wurde?
Ja, ich glaube nicht, dass das, ich glaube, es ist unerlässlich, über die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis zu sprechen. Wenn man das nicht macht, also zum einen zeigen Studien, man erhöht sogar seine Glaubwürdigkeit. Man kann seine Glaubwürdigkeit erhöhen, wenn man auf wissenschaftliche Ungewissheit hinweist. Und ich glaube, man muss hier außerdem noch kurzfristige und langfristige Effekte unterscheiden. Wenn Sie als Wissenschaftler etwas behaupten und die Ungewissheit oder die Mängel Ihrer Untersuchung verschweigen, denken Sie jetzt mal an die Klimadebatte oder stellen Sie sich vor, die Corona-Debatte, die wäre jetzt unglaublich politisiert. Mhm. Sie haben einen relevanten Befund und sagen eben nicht, dass es da Einschränkungen gibt. Dann ist das ja ein gefundenes Fressen für politische Gegner. Denn die beachten natürlich genau, was sie sagen. Also ob sie zum Beispiel sagen, dass der Klimawandel oder dass der Meeresspiegelanstieg neue Gründe zur Besorgnis gibt oder so. Und politisch motivierte Akteure, die gucken sich das dann ganz genau an und die sehen, die finden von alleine die Schwächen ihrer Arbeit und die würden das dann ausschlachten. Deswegen ist es immer besser, wenn Wissenschaft das proaktiv macht. Und außerdem kann man so auch, wenn man auf die Grenzen verweist, einfach die Vorstellungen der Menschen von Wissenschaft, naja, korrigieren wollte ich jetzt sagen, das klingt ein bisschen angemessen, als müsste man da was korrigieren. Aber manche haben ja tatsächlich ein relativ naives Verständnis von Wissenschaft, weil sie vielleicht auch nie mit Forschung selbst in Kontakt geworden sind. Also aus meiner Sicht spricht sehr viel dafür, wissenschaftliche Ungewissheit zu kommunizieren und viel dagegen, das nicht zu tun.
Ja. Das passt sehr gut zu einer anderen Frage, die Sie damit eigentlich zum Teil beantwortet haben. Sie besteht aber aus zwei Teilen. Und zwar, wir hatten ja eben darüber gesprochen, wie Journalisten mit der Studie umgegangen sind und wie interessiert sie daran waren. Was aber sagen, so lautet die Frage, Politiker und Wissenschaftler zu der Studie? Zu den Wissenschaftlern haben Sie, glaube ich, eben schon ein bisschen was gesagt, aber die Sicht der Politiker ist ja auch nochmal eine spannende Sicht.
Ja, ich muss sagen, so viel so weit verbreitet ist diese Studie noch gar nicht. Also das war jetzt eine erste Auswertung, die wir jetzt hier präsentiert haben, die wir auch extra für diese Vorlesung jetzt angefertigt haben. Das ist sozusagen ein Preprint-Stadium. Insofern, ich glaube, den meisten Politikern und Wissenschaftlern ist diese Studie noch gar nicht bekannt. Hm. Werden wir ändern.
Werden wir ändern, genau. Dann gibt es noch eine Frage, die finde ich jetzt tatsächlich auch sehr spannend, weil sie mal hier auf die lokalen Ereignisse in Göttingen sich bezieht. Und zwar lautet sie, vor einigen Wochen war ja die Stadt Göttingen plötzlich in vielen überregionalen Medien präsent. Auch in einem Umfang, wie, glaube ich, Göttingen das, ich weiß nicht, wann das letzte Mal erlebt hat, es muss sehr lange her sein. Wie beurteilen Sie die Berichterstattung über den Corona-Ausbruch in Göttingen? Ist die Stadt dadurch in ein schlechtes Licht gerückt worden?
Ich glaube nicht, dass die Stadt jetzt sehr stark betroffen hat, denn es hat ja mehrere Missstände jetzt gegeben im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen. Also wir haben die Schlachtereibetriebe, wir hatten vorher die Erntehelfer und ich glaube, dass eher, aber es ist jetzt, also ich habe dazu keine Studie, es ist einfach eine Einschätzung, auch ein Eindruck, den ich hatte. Ich glaube, dass der Name, der Stadtname Göttingen gar nicht so sehr im Zusammenhang steht mit diesen Ereignissen, die hier waren, weil es zu viele Missstände überall sonst gegeben hat. Da stach Göttingen, glaube ich, gar nicht so sehr heraus. Aus unserer Sicht schon, weil wir diese Publicity und die negative Publicity nicht gewohnt sind, aber ich glaube, alles in allem nicht.
Es ist ja auch so, je mehr Orten genau so ein Geschehen letztlich zu beobachten sein wird, desto mehr ist man das natürlich dann auch gewohnt. Irgendwann in Göttingen, wir haben da jetzt den Anfang gemacht und wir haben sehr umfangreich getestet. Die Frage ist natürlich auch, inwiefern das dann nicht wieder ein Stück weit damit reingespielt hat auch. Und ob das vielleicht in der journalistischen Berichterstattung auch noch ein bisschen stärker hätte thematisiert werden müssen, damit man halt den Hintergrund auch besser erfassen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Kommen jetzt schon, es ist schon nach 19 Uhr und es gibt noch eine letzte Frage, die haben Sie eingangs meiner Meinung nach auch ein bisschen beantwortet. Ich möchte sie trotzdem nicht unterschlagen. Und zwar geht es nochmal darum, ob Sie denn den Eindruck haben, dass durch die breite Berichterstattung der vergangenen Monate das Verständnis von Wissenschaft insgesamt bei Menschen, die vielleicht auch in der Vergangenheit gar nicht unbedingt so viel mit Wissenschaft zu tun hatten, dass das gewachsen ist und dass ein breiteres Verständnis entstanden ist?
Ich kann es nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es hoffen. Und wir überlegen im Moment auch, das noch mal zu erheben und dann vielleicht auch längerfristig zu erheben. Ja, es wäre zu hoffen. Ich kann mir vorstellen, dass das in Teilen der Bevölkerung der Fall ist. Aber ich habe schon oft positive Effekte mir erhofft und bin dann auch häufiger ernüchtert worden. Also es ist eine offene Frage, auch eine sehr, sehr spannende Frage. Mhm.
Aber es ist ja vielleicht tatsächlich auch gerade, weil Ihre Studie schon zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt gemacht wurde, wäre es vielleicht wirklich sehr spannend, wenn man jetzt sagen könnte, in einem Abstand von einem halben Jahr geht man mit den gleichen Fragen nochmal ins Feld und guckt, wie sich die Situation und auch wie sich die Erwartungen und Einschätzungen dann verändert haben. Wird man da einen klareren Blick haben, auch dass man sagen kann, lässt sich tatsächlich da was feststellen? So.
Ja, also womit ich sehr fest rechnen würde, ist, dass diese Fragen, wer sollte das letzte Wort in der Politik haben oder wer sollte hier einen stärkeren Einfluss haben, dass sich das umdreht. Also wir hatten zum Beispiel auch so Fragen drin, wie Politiker sollten die Empfehlungen von Virologen als Optionen betrachten und nicht als zwingende zwingender Handlungsvorgabe. Mhm. Ähnlich war die Aussage, die wir gestellt hatten. Und das meinten nur relativ wenige. Und ich glaube, dass da der Zuspruch viel höher wäre. Also, dass die Menschen durch die Debatten, die seitdem auch geführt worden sind, eben auch verstanden haben, dass der gesellschaftliche Umgang mit der Pandemie natürlich nicht nur die Frage nach dem Infektionsgeschehen ist. Das denke ich auf jeden Fall.
Ja, ja genau, das ist das komplexe Bündel dabei zu beachten gilt. Das ist doch eigentlich ein sehr schöner Schlussgedanke, der nochmal auch, glaube ich, das Gesagte wirklich gut zusammenfasst. Und ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, Frau Post, und an das Publikum auch für unsere Zuhörer und für die vielen Fragen, die uns erreicht haben. Ich lade Sie gerne ein, auch wieder in der nächsten Woche dabei zu sein. Dann geht es zur gleichen Zeit mit Professor Dr. Sebastian Vollmer aus der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät um das Thema Auswirkungen von Pandemien auf Entwicklungsländer. Sicherlich nochmal ein wirklich sehr, sehr beachtenswerter Vortrag. Und eine Problematik, der wir an vielen Stellen hier glücklicherweise im Augenblick so ganz und gar nicht ausgesetzt sind. Ja, dann bleibt mir nur, Ihnen wieder zu wünschen, haben Sie eine gute Woche, haben Sie einen schönen Abend, bleiben Sie alle gesund und kommen Sie gerne wieder. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.